Deutschlandfunk. DLF Magazin.
DLF Magazin.
Heute mit Irene Geuer und einem Besuch in Bad Münstereifel. Die kleine, idyllische Stadt war vor 2 Jahren im Kern fast völlig zerstört worden. Wir sprechen über einen Strafprozess gegen einen mutmaßlichen Reichsbürger, der auf Polizisten geschossen hat. Und wir schauen uns an, wie ein entspannter Wahlkampf in Hessen abläuft. Guten Abend. 2 Jahre ist es her, dass die große Hochwasserflut in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mehr als 180 Menschen getötet, mehr als 760 Menschen verletzt hat. Allein im Ahrtal waren damals 9000 Gebäude zerstört und schwer beschädigt worden, und die Menschen verlässt diese Erinnerung nicht. Sinzig liegt an der A-Mündung in den Rhein. Dort starben 12 geistig beeinträchtigte Menschen in einem Wohnheim. Die Warnungen vor dem Wasser kamen zu spät. Die Trauer ist seither nicht vergangen. Und doch wollen oder müssen die Menschen in Sinzig nach vorne schauen. Es gibt viel zu tun. Es gibt auch neue Pläne für die Stadt. Der örtliche Betreiber von Seniorenheimen plant schon seit Jahren Wohnungen im Kurpark von Bad Bodendorf. Das ist ein Stadtteil von Sinzig. Es herrscht Wohnungsnot. Das Bauvorhaben war genehmigt. Dann kam die Flutkatastrophe. Das Grundstück liegt im Auslaufgebiet der A. Ist der Bau dort noch sinnvoll? Rheinland-Pfalz-Korrespondentin Anke Petermann hat sich das Gelände näher angesehen.
Ein paar Holzbänke versinken im hüfthohen Gras. Riesige Disteln blühen violett. Das Becken des stillgelegten Springbrunnens bröselt. Lavendel und Rosmarin überwuchern es. Skurril wirkt dieser Kurpark. Die schmale zweigeschossige Trinkhalle hat blinde Scheiben, steht leer und wirkt wie die verarmte 50er-Jahre-Ausgabe der mondänen älteren Kureinrichtungen im benachbarten Bad Neuenahr.
Die alte Trinkhalle ist sehr marode. Auch durch die Flut ist die Bausubstanz so stark geschädigt, das muss abgerissen werden.
Sagt Harald Monschau, Besitzer der Trinkhalle, des Kurparks und mehrerer Seniorenheime in Bad Bodendorf. Abreißen will er auch das von Bäumen überwachsene, ebenfalls überflutete Kurhaus. Parkpflege ist nicht angesagt, denn Sinzigs größter Unternehmer will hier südlich der Ahr im Überschwemmungsgebiet bauen. Und weil es dafür schon einmal eine Planung gab, ist das grundsätzlich möglich mit einer Ausnahmegenehmigung. Monschau ist zuversichtlich, dass er die bekommt. Bauen will er
4 Geschossig, maximal 4-geschossig. Ja. Im Prinzip wäre hier ein Baukörper.
Der Chef des christlich-freikirchlich geprägten Unternehmens namens Maranatha deutet übers hüfthohe Gras.
Links vor die Bäumchen 2 und vor dem Schwimmbadmauer ein Baukörper. Und der Rest wäre alles frei.
Das alte Thermalbad, meint Monschau. Das städtische Bad ist seit der Corona-Pandemie geschlossen und wirkt mit seiner Original-Umkleidekabine wie ein Freilichtmuseum der 1930er Jahre. Die Stadt Sinzig will es sanieren. Zwischen den geplanten 4-Geschossern mit seniorengerechten Wohnungen und solchen für Monschaus Pflege- und Betreuungskräfte sollen sich Grünflächen und Wege zum Thermalbad erstrecken. Ein Mehrwert für die Bürger, glaubt der Bauherr in Spe. Und was sagen die Anwohnenden?
Wir konnten es nicht fassen mit meinem Mann. Wir haben auch gesagt, falls hier was gebaut wird, wir ziehen aus, also aus dem Dorf.
Empört sich Diana Ivanova. 1000 Unterschriften gegen die Bebauung hat sie mit einer Online-Petition gesammelt. Ivanova wohnt im alten Ortskern auf der anderen Seite der Ahr. Alle in Bad Bodendorf, glaubt sie, haben von der natürlichen Rückhaltefläche im Kurpark profitiert. In der Flutnacht gab es zwar 2 Meter Hochwasser, aber nicht 10 Meter wie andernorts. Heinrich und Katharina Kornfeld wohnen direkt am Kurpark. Sie haben den gefluteten Keller und das Erdgeschoss gerade wiederhergestellt. Jetzt haben wir wieder Angst vor dem Wasser, sagt Kornfeld und deutet auf den 50er-Jahre-Eingangspavillon in städtischem Besitz. Das gerundete Dach ruht auf 2 Meter hohen, dünnen Pfeilern.
50 Zentimeter unter dieser Decke lief das Wasser hier in einem irren Strömungskanal hier so durch.
Das heißt, wenn hier wieder die Ahr kommt, die hier eben mit 2 bis 3 Meter rübergeflossen ist, dann wird sie sich an diesen Gebäuden aufstauen und zu einer höheren Fluthöhe in einem angrenzenden Wohngebiet führen.
Erläutert Hardy Rehmann, während der starke Wind übers Mikrofon streicht. Der Grünen-Fraktionschef im Stadtrat von Sinzig unterstützt die Protestierenden. Auch der Bonner Hochwasserexperte Thomas Roggenkamp, Gutachter im Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe des Mainzer Landtags, rät von dem Bauvorhaben im Überschwemmungsgebiet ab. Die 1000 Unterzeichner der Online-Petition fordern den Erhalt der naturnahen Wasserrückhaltefläche direkt an der Ahr. Harald Monschau, potenzieller Bauherr und mit 300 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber des Ahrtals, lässt sich davon nicht beirren. Er werde hochwassersicher auf Stelzen bauen.
Auf Stelzen gebaut heißt, das Wasser kann durchfließen.
Negative Auswirkungen auf die Nachbarschaft seien daher nicht zu befürchten. Vor allem, wenn die Stadt Sinzig zusätzlich die Mauer des alten Schwimmbads entferne, die in der Flutnacht Wasser aufgestaut habe. Stelzenbauten gelten als hochwassersicher, bestätigt Joachim Gerke, Abteilungsleiter Wasserwirtschaft bei der zuständigen Struktur- und Genehmigungsdirektion, kurz SGD Nord, in einer Videokonferenz.
Wie die paar Stützen, dieser bisschen Spargel sozusagen im Abflussbereich, der hat nicht die Auswirkung, dass das bis zu den Nachbarn reicht.
Doch es bleiben Fragen an den potenziellen Investor. Der nach der Flut überarbeitete Bauplan für den Bodendorfer Kurpark verzichtet auf eine Tiefgarage. Der Grünen-Politiker Rehmann will wissen,
wo parken die Leute dann?
Die von Monschau eingeplanten Flächen unter den Stelzenbauten reichen kaum für rund 120 Parkplätze, wie sie für 80 neue Wohnungen vorgeschrieben sind. Wenn Hochwasser angekündigt ist, müssten die Autos aus dem Überschwemmungsgebiet geräumt werden, egal wo sich ihre Besitzer zu dem Zeitpunkt aufhalten, fordert die obere Wasserbehörde. Denn die Autos könnten den Wasserabfluss behindern und in der Flut zu gefährlichen Geschossen werden. Für die Räumung braucht es ein realistisches Konzept, sagt Abteilungsleiter Gerke.
Das ist auch total wichtig. Man kann nicht einfach was, damit auf dem Papier was steht, das muss am Ende auch funktionieren.
Seine Behörde habe darauf hingewiesen,
dass auch bei selteneren Ereignissen noch deutlich höhere Wasserstände zutage treten können. Und das ist insbesondere relevant, weil man davor hat, auch seniorengerechte Wohnungen anzubieten.
Ältere Menschen gelten als vulnerable, also verletzliche Gruppe, deren Schutz im Katastrophenfall besonders gut durchdacht sein muss. All das hat die SGD Nord dem Stadtrat im Rahmen der schon erfolgten Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung mitgeteilt. Derzeit werden Anregungen und Bedenken ausgewertet.
Und dann ist es Aufgabe des Stadtrats, abzuwägen,
sagt Andreas Geron, Sinzigs Bürgermeister von den Freien Wählern, dem Südwestrundfunk. Über eine Baugenehmigung durfte der Stadtrat nach der Sommerpause entscheiden. Anwohner Heinrich Kornfeld will, dass das Gremium dabei eine Sache mitbedenkt. Das Ahrtal stehe im Fokus der Öffentlichkeit.
Wir haben Gelder bekommen, 16 Milliarden staatliche Gelder und Millionen von Spendengeldern. Und wir werden kritisch angesprochen. Was wollen die da bauen? Bei euch im Überschwemmungsgebiet so ein Ding? Das gibt's doch nicht. Haben die nichts dazugelernt? So, und da muss man sich irgendwann nicht wundern, wenn es dann kein Geld mehr gibt.
Unternehmer Harald Monschau war im Sommer 2021 mit einer Seniorenresidenz selbst flutbetroffen und hat mit seiner Familie die Bewohner rechtzeitig evakuiert. Er ist sich sicher, dass er verantwortbar baut und für jedes Problem eine Lösung hat. Alles in trockenen Tüchern, sagt Monschau, eine gewagte Metapher in diesem Zusammenhang.
Anke Petermann über Sinzig und ein Bauprojekt im Hochwassergebiet. Am 13. Juli 2021 begann der große Regen, der immer stärker wurde und nicht enden wollte. Heftig, wie aus einem Duschkopf, ging das Wasser nieder und setzte eine Katastrophe in Gang. Nicht nur an der Ahr, sondern auch in der Urft, der Ruhr oder der Swist, an eigentlich kleinen Bächen in Nordrhein-Westfalen. In Bad Münstereifel war es die Erft, die unter anderem die historische Innenstadt mit Geschäften und Fachwerkhäusern komplett zerstört hat. Unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselager war immer wieder dort und jetzt wieder, so wie ganz am Anfang, kurz nach der Flut in Bad Münstereifel. Und so zeigen ihre Aufzeichnungen, was sich seither verändert hat. Sie beginnt im Juli 2021.
Eine Kita ist auch etwas Emotionales, ne? Man sieht die Kinder drin spielen. Wir haben hier auch Eltern, die gerade geweint haben, die gegangen sind mit ihren Kindern. Ne? Die vermissen das, die haben Sorge, was geht jetzt weiter hier mit uns oder wann geht es weiter?
So klang die ehemalige Leiterin der Kita, die magische 12, Sabine Bordin, ein paar Tage nach der Flut. Sie stand damals mitten im Schlamm vor einem Gebäude, in dem nur noch ein Raum nutzbar war. Der neue Spielplatz, der gerade erst für 60.000 Euro gebaut wurde, war komplett zerstört. Und so klingt es zwei Jahre später an der gleichen Stelle. Seit ein paar Wochen spielen in der magischen 12 wieder Kinder, flitzen in Bobbycars durch die Gegend, hüpfen auf einem Trampolin und wühlen im Sand.
Toll, also wir haben uns alle sehr, sehr gefreut und es ist einfach ein bisschen wie nach Hause kommen,
sagt die inzwischen neue Leiterin der Kita, Daniela Zollmarsch. In den zwei Jahren nach der Flut waren die Gruppen der Kita an verschiedenen Orten untergebracht. Jetzt sind sie alle wieder an einem Ort. Bis dahin war es nicht immer einfach, denn der Einzug musste immer wieder verschoben werden.
Irgendwelche Gutachten irgendwie mussten noch gemacht werden, dann musste noch mal baulich was verändert werden. Ganz typisch, dass es nicht kam, die Baumaterialien, die Arbeiter, also ne, das war alles irgendwie immer Thema.
Auch jetzt gibt es noch einiges zu tun am Haus. Die Fassade ist nicht fertig, die Küche fehlt noch und die Rampe am Eingang zur Kita ist nach wie vor provisorisch. Die Kita liegt nur wenige Meter von der historischen Innenstadt von Bad Münstereifel entfernt. Auch hier sah es nach der Flut verheerend aus. Das Wasser hatte das Pflaster der Altstadt mitgerissen. Es klafften riesige Löcher im Boden. Die ganze Infrastruktur unter der Erde war zerstört. Und über der Erde waren die Häuser verschlammt, die Möbel zerstört und das Fachwerk aufgeweicht. Heute können Besucherinnen und Besucher die Haupteinkaufsstraße in der Innenstadt wieder entlanggehen, ohne in Löcher zu treten. Der größte Teil ist neu gepflastert. Wenngleich an vielen Stellen noch Bauarbeiten stattfinden, haben die meisten Geschäfte in der Innenstadt wieder geöffnet.
Ganz zu Anfang habe ich gesagt, wir brauchen 5 Jahre.
Erinnert sich die Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian. Sie sitzt in einem Konferenzraum im historischen Rathaus, das ebenfalls von der Flut betroffen war.
Dann hatte ich mal so zwischendurch in den ersten Monaten den Eindruck, es geht schneller. Und jetzt sehe ich das Ganze differenzierter. Also jetzt muss man wirklich sagen, wir sind im Wiederaufbau der Infrastruktur, der, ich sag mal, Gewerbebetriebe, der Wirtschaft, der Funktionalität einer Innenstadt mit den entsprechenden Dorfkernen schon einen guten Schritt weiter. Aber es gibt auch noch viel zu tun und vor allen Dingen auch viel zu tun im Bereich Hochwasserschutz.
Vor allem im Vergleich zu einigen Orten an der Ahr ist der Fortschritt beim Wiederaufbau in Bad Münstereifel viel deutlicher sichtbar. Der Vergleich passt zwar nicht ganz, weil die Zerstörung an der Ahr insgesamt noch viel verheerender war. Trotzdem kann Preiser-Marian Gründe aufzählen, die beim Wiederaufbau in Bad Münstereifel geholfen haben.
Wir haben ja hier in der historischen Kernstadt dieses City Outlet. Das ist ja von einem Eigentümer geführt. Der konnte da natürlich auch direkt Handwerker für viele Betriebe gleichzeitig ordern. Glück, dass er auch gesagt hat, ich baue wieder mit auf.
Denn der Wettbewerb um Fachkräfte ist in den Flutgebieten noch größer als ohnehin in ganz Deutschland. Einen anderen Grund, weshalb es in Bad Münstereifel schon wieder so viel besser aussieht, sieht Preiser-Marian hier.
Wir haben natürlich am Anfang sofort unsere Vertragspartner gebunden. Das war sowas, bevor wir überhaupt wussten, wo kriegen wir eigentlich Geld her. Durch die erleichterten Vergabemöglichkeiten in 21 war das auch noch handelbar. Da konnte man also vieles noch beauftragen. Wir haben es über Kredite dann finanziert. Dadurch haben wir uns Material und Handwerker gesichert. Das war, glaube ich, ganz gut für die Innenstadt.
Außerdem hatte die Stadt ohnehin ein Stadtentwicklungskonzept für den Umbau der Kernstadt in der Schublade. Das musste dann mit der Realität nach der Flut abgeglichen werden, habe aber sehr beim Planen des Wiederaufbaus geholfen. Und, sagt Preiser-Marian, Die Zusammenarbeit mit den mittleren Behörden, also der zuständigen Bezirksregierung Köln und der Landesregierung, habe gut funktioniert. Trotzdem hat auch Bad Münstereifel noch viel Arbeit vor sich. Im Wiederaufbau hatte die Stadt die Hauptstraße der historischen Altstadt priorisiert, damit das Gewerbe wieder anlaufen kann und die Touristen zurückkehren. Die Seitenstraßen sind aber beispielsweise noch nicht wieder gepflastert. Direkt an der Erft, nur wenige Meter vom Rathaus entfernt, liegt das Café Erftgold, geführt von Christiane und Rolf Reinartz. Sie wohnen 2 Minuten von dem Café entfernt, auch in der Altstadt. So hat die Flut ihr Café und ihr Privathaus getroffen. An diesem Nachmittag sitzen sie auf ihrer kleinen Dachterrasse. Das Café hat zwar offen, aber weil schon wieder etwas repariert werden muss, ist es dort zu laut für ein Gespräch.
Also wir konnten dann im November letzten Jahres zumindest den Bereich Geschenkartikel wieder aktivieren.
Aber ihr Kerngeschäft, die Konditorei, hat noch nicht wieder geöffnet, sagt Christiane Reinartz.
Da kommen viele Faktoren zusammen. Es war natürlich ein heilloses Durcheinander mit Handwerkern. Es müssen bei so einem Projekt, gerade auch wenn es um Produktion geht und Hygienevoraussetzungen etc., da müssen ganz viele Räder ineinander greifen. Das heißt, es müssen auch eigentlich ganz viele Gewerke zusammenarbeiten. Und das ging eben gar nicht. Man war ja froh, wenn man mal ein Gewerk bekam.
Dazu kamen Missverständnisse mit der Versicherung, Kommunikationsprobleme mit dem Vermieter des Cafés und. Langsam wird die finanzielle Situation für die Reinartze eng. Denn obwohl sie keinen Konditoreibetrieb mehr haben, beschäftigen sie noch ihre Konditorinnen. Sie wollten ihnen nicht kündigen. Rolf Reinartz geht über die Sorge und Kämpfe der vergangenen Jahre die Kraft aus. Immer wieder muss er sich aus dem Geschäft zurückziehen und eine Pause machen. Trotzdem will das Ehepaar versuchen, positiv zu bleiben.
Wir sind alle vorsichtig optimistisch, aber ganz weit weg von euphorisch. Ja, wenn man mal hier so rund um Bad Münstereifel so einen zirkelnden Kreis zieht, gibt es für mich keine Stadt, wo ich lieber wäre als in der Kernstadt Bad Münstereifel, weil hier einfach die Voraussetzungen doch ganz anders sind als in den anderen Städten,
die von der Flut betroffen waren. Außerdem helfe, auch wenn es ihnen manchmal schwerfällt, nur der Blick nach vorne.
Es gibt zum Beispiel mit ein paar Kollegen das Samstagsritual. Dann wird sich, wenn die Geschäfte öffnen, zusammengestellt und heißt nur, heute wird ein guter Tag.
Und morgen hoffentlich auch. Landeskorrespondentin Felicitas Böselager über Bad Münstereifel 2 Jahre nach der Flut. Zeiten in Hessen, da hat der Grünen-Politiker Tarek Al-Wazir bei einer Podiumsveranstaltung im Wahlkampf dem CDU-Ministerpräsidenten Roland Koch den Handschlag zur Begrüßung verweigert. Das war 2008 und ist wirklich sehr lange her. Mittlerweile regieren CDU und Grüne zusammen in Hessen. Der Ministerpräsident heißt Boris Rhein, Al-Wazir ist sein Stellvertreter. Am 8. Oktober findet dort die nächste Wahl statt, die Landtagswahl. Und keiner geht davon aus, dass es zwischen CDU und Grünen einen harten Kampf um Stimmen geben wird. Auch wenn in Berlin CDU-Chef Friedrich Merz die Grünen gerade auf Bundesebene zum politischen Hauptgegner macht. Landeskorrespondent Ludger Fittgau hat da in Hessen ganz andere Töne vernommen.
Die Grünen sind sehr diskussionsfreudig. Die Grünen sind eine Fraktion, die auch mit Kritik nicht hinterm Berg halten. Aber sie sind eben auch eine sehr konstruktive Fraktion. Mir macht es Freude, mit den Grünen zusammenzuarbeiten.
Das sagte Boris Rhein, der hessische CDU-Ministerpräsident, gleich zu Beginn seiner Amtszeit im Frühjahr 2022. Und diese Haltung zu den Grünen zeigt er im Grunde auch heute noch, 100 Tage vor der Landtagswahl am 8. Oktober. Dass der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz auf Bundesebene die Grünen aktuell mehr oder weniger zum Hauptgegner macht, schlägt in Hessen bisher noch nicht durch. Christian Stecker, Politikwissenschaftler an der TU Darmstadt.
Auf der einen Seite kann es natürlich eine Hypothek sein, wenn die Bundes-CDU gegen die Bundesgrünen schießt und auch durchwirken auf das Klima innerhalb der Koalition. Aber Boris Rhein ist nicht Friedrich Merz und Boris Rhein ist vor allen Dingen auch nicht Markus Söder. Und er ist doch sehr darauf bedacht, zwar in Akzenten sich von den Grünen abzuheben, aber das nicht so polarisieren zu lassen, wie das auf Bundesebene beispielsweise der Fall ist.
Die hessischen Grünen versprechen in ihrem vor wenigen Tagen verabschiedeten Wahlprogramm, 20.000 neue Kita-Plätze zu schaffen und 30 Millionen neue Bäume zu pflanzen. 60.000 neue Sozialwohnungen sollen in Ballungsräumen gebaut werden. 10.000 davon erstmals als Hessenwohnungen mit einer besonders langfristigen Sozialbindung für niedrige Mieten von 50 Jahren. Doch auch der amtierende Ministerpräsident Boris Rhein, CDU, will für die Wahl Akzente in der Sozialpolitik setzen, verspricht er.
Ja, ich bin der festen Überzeugung, das haben mir auch die Ereignisse der letzten Monate und Jahre gezeigt, dass es ein Bedürfnis nach mehr klassischer Sozialpolitik gibt. Also, dass wir uns wirklich wieder stärker auch um die Gesundheitsthemen kümmern müssen, dass wir uns um die Frage kümmern müssen, in welchem Zeitraum will jemand ein Krankenhaus beispielsweise erreichen und eine ambulante und stationäre Versorgung auf hohem qualitativen Niveau erhalten.
Die Gesundheitsversorgung auf dem Land machen auch die Grünen im Wahlprogramm zum Thema. Beim Wahlkampf auf dem Land kommen aber auch ganz andere Themen zur Sprache. Tarek Al-Wazir, grüner Spitzenkandidat.
Ich will vielleicht mal beim Wolf beginnen, will meine Lanze für Politik brechen,
sagt der stellvertretende Ministerpräsident bei einem Wahlkampftermin im Odenwald. Dort zeigt ihm ein Landwirt auf dem Handy das Foto eines Schafes, das gerade von einem Wolf gerissen worden sei.
Wir haben angefangen mit Wolfsmanagement, flächendeckend zu arbeiten, Leute fortzubilden und so weiter, bevor es irgendwo auch nur einen Wolf gab. So, weil wir genau wussten, da kommt was und es wird Konflikte geben und dann musst du einfach gucken über Stichwort Zaun und Zuschussprogramme und so weiter, was halt auch ein hochemotionales Thema ist.
Wenn Tarek Al-Wazir hier von wir spricht, meint er vor allem das grün geführte Umwelt- und Landwirtschaftsministerium. CDU-Konkurrent Boris Rhein versucht nun, den Grünen im Wahlkampf Stimmen abzujagen, indem er wieder ein eigenes Landwirtschaftsministerium verspricht. Politologe Christian Stecker zur Strategie der Hessen-CDU gerade in diesem Feld.
Gerade vor der Wahl geht es auch in einer Koalition darum, sich nochmal vom Koalitionspartner abzugrenzen und mit dem Landwirtschaftsministerium, wo ja auch explizit Jagen mit dabei ist, ne, Thema Wolf ist ja auch ein Streitpunkt zwischen CDU und Grün, versucht er natürlich einen Akzent zu setzen, mal den Markennamen der CDU herauszukehren, um eben klarzumachen, wir sind zwar in einer Koalition, können uns auch vorstellen, das fortzusetzen, aber wir haben ein eigenes Programm und möchten das als möglichst stärkste Partei auch umsetzen.
Die Diskussion über das Heizungsgesetz im Bund schadet womöglich auch den Grünen in Hessen, weiß der grüne Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir. Dass das Gesetz nun im September, wenige Wochen vor der Landtagswahl, nur noch einmal im Bundestag diskutiert werden wird, könnte die Wahl in Hessen mit beeinflussen. Auch wenn Al-Wazir immer wieder betont, die hessischen Wählerinnen und Wähler können zwischen Land und Bund unterscheiden. Als Wirtschaftsminister in Hessen fordert er:
Aus meiner Sicht muss es vor allem jetzt schnell beschlossen werden, weil diese Unsicherheit, die überall herrscht, die ist wirkliches Gift. Also Gift ganz banal für die Industrie, die Handwerkerinnen und Handwerker, die ja auch mal wissen wollen, was ist denn jetzt? Und zweitens natürlich vor allem für die Bürgerinnen und Bürger, die sich Sorgen machen. Und das untergräbt am Ende auch Vertrauen in Handlungsfähigkeit von Politik insgesamt.
Unabhängig von den kontroversen Diskussionen über Klimaschutzmaßnahmen im Bund wollen die hessischen Grünen in der kommenden Legislaturperiode 6 Milliarden Euro in einen sogenannten Transformationsfonds stecken, der den Weg hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft ebnen soll. Jede hessische Schülerin und jeder Schüler soll überdies ein kostenloses Tablet bekommen. Ob das ein Thema sein wird, das zum Beispiel junge Wählerinnen und Wähler für die Grünen mobilisiert? Noch liegt Boris Rhein von der CDU in den Umfragen deutlich vor Grünen und SPD. Christian Stecker, Politologieprofessor an der TU Darmstadt, findet es für Prognosen noch etwas zu früh, welche Themen in der heißen Wahlkampfphase im Spätsommer und Herbst ganz vorne stehen werden. Auch der Krieg in der Ukraine bringt noch viele Unwägbarkeiten mit sich, so Stecker.
Wir müssen auch schauen, wie sich die Themenagenda dann verändert nach der Sommerpause. kommt vielleicht auch die nächste Heizperiode. Das Heizungsgesetz wird im Bund nochmal beraten und da wird schon nochmal in den letzten 6 Wochen eine Dynamik aufkommen können. Auch wie das Klima in der Ampelkoalition wirkt, wird sich auf Hessen ein Stück weit auswirken. Für Boris Rhein so als Spitzenreiter, der ist in einer komfortablen Situation, so ein bisschen abzuwarten erstmal, wie sich das entwickelt. Bisher scheinen die Dinge eher für ihn zu spielen.
Dass Friedrich Merz die Grünen auf Bundesebene regelmäßig hart angreift, schadet dem Klima in der hessischen Koalition von CDU und Grünen aktuell noch nicht. Zumal nach der Sommerpause ohnehin der Wahlkampf und nicht mehr der Regierungsalltag im Vordergrund stehen wird. Christian Stecker hält die Merz-Strategie eher für ein kontroverses Thema der Bundes-CDU.
Ich vermute, dass Friedrich Merz etwas schlecht beraten ist, indem er sozusagen alles in die Polarisierung gegenüber den Grünen setzt. Zum einen stößt er dann auch einen progressiven, umweltfreundlichen Teil seiner Partei vor den Kopf und trägt vielleicht auch dazu bei, dass sich einige Wählerinnen und Wähler grundsätzlich von den etablierten Parteien abwenden, weil auch die Art und Weise des Diskurses denen gegen den Strich geht.
Doch das ist Berlin, nicht Hessen. In Wiesbaden wird der Wahlkampf bisher so geführt, dass die meisten Parteien nach der Wahl auch in mögliche Koalitionsverhandlungen eintreten könnten.
Ludger Fittgau über den hessischen Wahlkampf im Schongang. Ob in Sachsen, Thüringen, in Bayern oder Baden-Württemberg, der Verfassungsschutz berichtet in diesem Jahr über deutlich mehr Reichsbürger. Die Szene wird auf 23.000 Menschen geschätzt. Die Dunkelziffer soll weit höher liegen. Was Reichsbürger machen, ist zum Beispiel im vergangenen Dezember deutlich geworden. Bei einer Razzia wurden 25 von ihnen festgenommen. Später erklärte die Bundesanwaltschaft, dass in dieser Szene ein Anschlag auf den Bundestag vorbereitet worden war. Inzwischen gibt es häufiger Durchsuchungen. Hintergrund ist oft illegaler Waffenbesitz. Vor dem Oberverwaltungsgericht in Stuttgart wird gerade der Fall Ingo K. verhandelt. Der Mann sollte vor 1,5 Jahren seine Waffe abgeben. Er galt als nicht zuverlässig im Waffenbesitz. Und tatsächlich nutzte er dann ein Schnellfeuergewehr und schoss auf die Beamten. Meine Kollegin Katharina Thoms beobachtet den Prozessverlauf und sagt, dieser Fall zeigt viel über die Reichsbürgerszene. Gehen wir zum Anfang, Frau Thoms. Was ist da damals in Boxberg im Main-Tauber Gebiet genau passiert?
Das war im April vergangenes Jahr. Da kam ein Sondereinsatzkommando der Polizei im Morgengrauen und wollte diesem Angeklagten Ingo K. die Waffe abnehmen, weil mehrere Gerichte hatten ihm in der Vergangenheit verurteilt. Die Vergehen waren zu viele. Da hat man entschieden, dieser Mann darf keine Waffen mehr besitzen. Und er hat sie aber nicht zurückgegeben. Dann kam gleich mit 14 Mann. Man kam gleich mit 14 Mann, weil man im Verdacht war, dass eben Ingo K. auch viel mehr Waffen besitzt. Und man hat ihn damals schon als Reichsbürger eingestuft. Und Ingo K. hat dann eben durch die geschlossenen Rollläden angefangen zu schießen. Und das ging eine ganze Weile. Also insgesamt hat er sich da 2 Stunden verschanzt, hat ganze Maschinengewehrsalven abgeschossen, 2 Polizisten verletzt. Und am Oberlandesgericht wird jetzt eben aufgeklärt, wie das genau passiert ist und auch, ob er allein geschossen hat. Denn im Haus war auch seine Vermieterfamilie, auch die gelten als Reichsbürger. Und auch gegen die wird von der Staatsanwaltschaft nochmal gesondert ermittelt. Und alle haben auch ausgesagt vor Gericht, ja, sie haben ja gar nicht gesehen, dass da draußen die Polizei war. Man habe sich gefühlt wie im Krieg, so hat es Ingo K. vor Gericht gesagt. Und er wollte sich nur wehren, so hat er bei der Polizei das ausgesagt. Mhm. Und im Video ist aber ganz klar zu erkennen von der Polizei, naja, man hat da schon gesagt, wer immer ist, und hat man auch mit Blaulicht darauf hingewiesen, dass hier die Polizei ist. Und man wirft ihm jetzt eben mehrfach versuchten Mord vor, den Verstoß, dass er eben illegal Kriegswaffen besessen hat und dass er ein Reichsbürger ist. Und das kann mindestens mal bis zu 15 Jahre Haft bedeuten.
Was ist das für ein Typ, dieser Ingo K.? Was ist über ihn in diesem Prozess bekannt geworden?
Er ist 56 Jahre alt, kam vor der Wende noch aus Sachsen nach Baden-Württemberg und er hat, ich würde mal sagen, ein ziemlich unstetes Leben geführt in den vergangenen 30 Jahren. Er hat zuletzt als Selbstversorger, so bezeichnet er sich selbst, auf einem Hof gewohnt, eben von dieser auch als Reichsbürger eingestuften Familie. Er hatte keinen Job mehr, bei der Security hat er gearbeitet davor. Da hat er aber Streit bekommen, weil er die Corona-Regeln nicht einhalten wollte, hatte eine eigene Kampfsportstudio-Firma, die ist pleite gegangen, hat Schulden, Ehen ging in die Brüche, Drogen- und Alkoholprobleme. Und er hat sich ziemlich radikalisiert in den vergangenen Jahren. Das fing an mit Germanenkulten, er ist auch mit Runen tätowiert und hat dann aber auch alle gängigen Verschwörungsgeschichten, die man so kennt, rum erzählt. Das haben viele Zeugen bestätigt vor Gericht. Also unter anderem erzählte er gerne, dass die Bundesregierung Millionen Asylbewerber in Bunkern im Thüringer Wald verstecken würde, um die dann rauszulassen bei Gelegenheit. Und vor Gericht versucht Ingo K. das jetzt immer ins Lächerliche zu ziehen, dass er sagt, das sei sein sächsischer Humor, der sei hier nicht verstanden worden. Er hat aber auch an Querdenken-Demos teilgenommen, war ziemlich in der rechtsextremen Szene, hatte da viele Kontakte, sagt aber selber, er ist kein Nazi und er ist auch kein Reichsbürger. Das stimme alles nicht, was man ihm da vorwirft.
Das sagen Sie gerade. Er sagt es selber, der ist kein Reichsbürger. Woran machen die Ermittler es dann daran fest?
Er hat eben auch mehrmals, das sagen auch Zeugen, haben das berichtet, die BRD als Firma benannt, hat gesagt, dass es die eigentlich als Staat, dass man die nicht anerkannt, dass sie nicht anerkannt ist. Auch die Behörden hat er nicht anerkannt, hat immer wieder Dokumente angezweifelt, solche Briefe auch geschrieben. Und er hat wohl auch selbst einen Reichsbürgerausweis gehabt. Und auch gegenüber Polizisten hat er gesagt, sie arbeiten für die Falschen, sie seien ja gar nicht befugt, im Auftrag des Staates zu handeln. Und das alles führt eben für die Staatsanwaltschaft zumindest zu dem Schluss, dass er eben klar ein Reichsbürger ist.
Was sagt er selber zu den Vorwürfen und zu dem, was da passiert ist? Ist er sehr beredsam oder hält er sich eher zurück?
Er sagt nicht viel. Er hat eigentlich nur Angaben zu seiner Lebensgeschichte gemacht. Was man weiß, weiß man vor allem aus der Polizeiaussage. Die wurde auf Video dokumentiert und auch vorgespielt. Und da hat er eben auch noch mal klar schon wenige Stunden gesagt danach, er wollte einfach nur seinen Sohn beschützen und deswegen habe er aus seiner Sicht nur ein paar Sekunden lang geschossen.
Wie ordnen Sie diesen Fall in die Gesamtlage der Reichsbürgerszene ein?
Das ist wirklich ein typisches Muster. Es sind oft eben Männer. Es sind Männer, die in Verschwörungsweltbildern feststecken, die Waffen horten, die sich radikalisieren und manchmal auch in so einer Art Parallelwelt leben und oft auch schon vorbestraft sind. Und dann gibt es eine Durchsuchung, einen Vorfall, eine Befragung, eine Kontrolle und dann drehen die eben durch. Und das erscheint dann erstmal wie aus dem Nichts, aber es hat eben eine lange Vorgeschichte. Sowas ist in Baden-Württemberg in den letzten Jahren mehrmals passiert. Da gab es auch Prozesse. Einer wurde letztes Frühjahr erst zu 10 Jahren Haft verurteilt. Und wir sind hier eben auch neben Bayern ein Hotspot. Fast 4000 Reichsbürger zählt der Verfassungsschutz hier allein in Baden-Württemberg.
Wann rechnen Sie mit einem Urteil?
Das ist wirklich schwer zu sagen. Also es gibt Termine bis in den Herbst weit hinein, aber eigentlich geht man nicht davon aus, dass es dieses Jahr noch ein Urteil geben wird.
Weil noch so viele Zeugen gehört werden müssen.
Weil noch sehr viel einfach unklar ist und noch sehr, sehr viele Zeugen auf der Liste stehen, ganz genau. Deswegen geht man einfach davon aus, also terminiert ist es bis Ende Oktober, aber wahrscheinlich wird es nicht reichen.
Landeskorrespondentin Katharina Thoms über den Strafprozess gegen Ingo K., der der Reichsbürgerszene zugeordnet wird. Danke.
Im vergangenen Jahr sind 27 Menschen aus dem Gefängnis freigekommen, die als Islamisten eingestuft werden, die also Terroristen unterstützt oder selbst Terrortaten begangen haben. Es gibt Aussteigerprogramme für diese Menschen, die schon während der Haft beginnen. Aber klar scheint auch, dass sich längst nicht alle von der islamistischen Ideologie verabschiedet haben oder dabei sind, es zu tun. Es ist ein langer Weg, einen neuen Lebensinhalt zu finden. Und auf der anderen Seite ist die Islamistenszene sehr anhänglich und lässt ihre Mitglieder eigentlich nicht so gerne los. Josef Römel hat sich mit dem Thema beschäftigt und auch einen ausstiegswilligen Islamisten in Nordrhein-Westfalen getroffen.
Das Oberlandesgericht Düsseldorf im Juni 2020. Ein deutschlandweit bekannter Islamist wird zu 5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Der WDR berichtet, der Angeklagte habe die Terrororganisation Ahrar al-Sham in Syrien beliefert.
Nachtsichtgeräte, Kampfschwerter und Kampfmesser im Wert von 80.000 Euro.
3 Jahre später treffe ich den damals Verurteilten im Gefängnis, mittelgroß, mit kurzen Haaren und rheinischem Dialekt. Wir sitzen in einer JVA in Nordrhein-Westfalen, ein kleiner Besucherraum, karg eingerichtet, mit einem Tisch und 3 Stühlen.
Und ich habe immer diese Angst, halt, dass ich meinen Eltern durch meinen Blödsinn Schaden angerichtet halt habe. Ne? Weil ich liebe meine Eltern und keiner will zusehen, dass seine Mutter einen Herzkasper kriegt wegen ihrem Sohn halt so. Ne?
Sagt Sadik, so nenne ich ihn zu seinem Schutz, denn Sadik will aussteigen. Der heute 42-Jährige ist ausgebildeter Bürokaufmann, seine Eltern kommen aus Tunesien, er selbst ist in Nordrhein-Westfalen geboren und aufgewachsen. Seine Frau hat sich von ihm getrennt, gemeinsam haben sie 3 Kinder im schulpflichtigen Alter. Auf der Suche nach dem Sinn im Leben knüpft Sadik schon 2010 erste Kontakte zu islamistischen Predigern. Er selbst wird schnell zu einem wichtigen Gesicht der Salafisten. Das ist die Strömung, die innerhalb des Islamismus am dynamischsten wächst. Das Bundesinnenministerium zählt aktuell rund 12.000 Salafisten deutschlandweit.
Ich war ja, wie gesagt, nur der Kameramann, in Anführungsstrichen. Also ich habe jetzt nichts Logistisches oder sonst was, dass ich da irgendwie was nur für Kamera- und Medienabteilung halt so.
Sadik unterstützte 2011 das kontrovers diskutierte Koranverteilprojekt LIS. Damals verteilten junge Männer den Koran in deutschen Innenstädten. Sadik filmte sie für Werbevideos. Die Terrorgruppe Islamischer Staat hatte in dieser Zeit in Syrien ein Kalifat ausgerufen. Der damalige Innenminister Thomas de Maizière verbot 2016 die LIS-Aktion, auch weil sich die Koranverteiler immer wieder islamistischen Terrorgruppen in Syrien angeschlossen hatten.
Man hat das nicht mehr unter Kontrolle gehabt halt so. Da sind Leute gekommen, wo ich geschockt war, wo ich einfach sage, der Junge ist nach Syrien, ist gefallen, da ist mir die Kinnlade runtergefallen.
Im Gefängnis durchläuft Sadik das Aussteigerprogramm Islamismus, kurz API, das im nordrhein-westfälischen Innenministerium angesiedelt ist. Das sei ihm schon vor 3-4 Jahren im Gefängnis angeboten worden, sagt er. Pädagogen, Psychologen und Polizisten arbeiten für dieses Programm. In vielen Gesprächen arbeitet Sadik seine Vergangenheit auf.
Die auch diesen Spiegel vor deinem Gesicht halten, zum Beispiel kriegst du da so ein Männchen gemalt. Was glauben Sie, denken die Menschen über Sie? Im Gefängnis oder draußen oder was glauben Sie, denkt die Polizei über Sie? Und solche Sachen, wenn man das so aufarbeitet, dann denkt man, boah Mist, da habe ich damals gar nicht drüber nachgedacht halt so.
Während unseres Gesprächs bekomme ich den Eindruck, dass die Behörden Sadik einen Ausstieg zutrauen, aber dass es noch dauern wird, bis ihm der Ausstieg gelingt. Dann höre ich seine Geschichte, dass Salafisten ihm Mutmacherbriefe ins Gefängnis schickten und er auf diese Briefe antwortete. Schließlich zeigten ihm Mitarbeiter des Aussteigerprogramms, dass die Salafisten ohne seine Erlaubnis seinen Dankesbrief im Internet veröffentlicht hätten.
Das fand ich dann nicht so gut, weil da hätte man mich auch mal fragen können. Halt so. Soweit ich mich noch gut erinnern kann, habe ich denen auch einen Brief geschrieben, dass man das dann auch jetzt unterlassen soll etc. Und dann hat sich das auch beendigt. Halt so.
Spätestens in einem Jahr hat Sadik seine Strafe inklusive U-Haft abgesessen. Kein Einzelfall. Das zeigt eine Anfrage von DLF Kultur an die Justizministerien der Länder. So wurden 2022 deutschlandweit mindestens 27 Häftlinge mit Bezug zum Islamismus entlassen. Einige davon werden als terroristische Gefährder eingestuft. Weil manche Ministerien keine konkreten Angaben machen, ist davon auszugehen, dass die deutschlandweite Zahl der Entlassenen sogar noch höher liegt. In diesem Jahr kamen deutschlandweit mindestens 15 Häftlinge mit Islamismusbezug auf freien Fuß. Mit mindestens 6 weiteren Entlassungen wird gerechnet. Aber wie geht man mit ihnen um? Das Bundesamt für Verfassungsschutz erklärt:
Der Informationsaustausch erfordert die Zusammenarbeit verschiedener Stellen auf Bundes- und auf Landesebene. Insbesondere zu hochpriorisierten inhaftierten Islamisten erfolgt vor Haftentlassung ein erneuter Austausch, der fallabhängig noch weiter intensiviert werden kann.
Entscheidend ist, ob der Entlassene ein Aussteigerprogramm durchläuft und ob er von der Polizei observiert werden muss. Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang sagte schon 2021 in einem Interview mit der Funke Mediengruppe, dass die Radikalisierung im Gefängnis oft nicht nachlasse. Ein Beispiel ist der Prediger Izzudin Jakupowitsch.
Meine sehr geehrten Brüder, meine sehr geehrten Geschwister.
Lange Zeit predigte er in Nordrhein-Westfalen, aber vor allem auch in Bayern. 2018 verurteilte ihn das Oberlandesgericht München wegen Terrorunterstützung zu einer 3-jährigen Freiheitsstrafe. Laut Urteil hatte er unter anderem Kraftfahrzeuge an eine Al-Qaida-nahe Gruppe in Syrien geliefert. Anfang 2019 wurde er direkt aus der Strafhaft in sein Herkunftsland Bosnien abgeschoben. Seitdem befindet er sich dort auf freiem Fuß. Inzwischen ist er auf YouTube und anderen sozialen Netzwerken unterwegs und verbreitet auf Deutsch seine Vorträge. Der Bayerische Verfassungsschutz hat die Videos im Blick, zum Beispiel eines vom November 2022. Darin geht es laut Verfassungsschutz auch um Personen, die den bewaffneten Kampf, Dschihad, verherrlichen. Jakupowitsch spreche sich, Zitat:
Für die Freilassung einiger in Saudi-Arabien inhaftierter Prediger und Aktivisten aus, die überwiegend dem dschihadistischen Spektrum zugeordnet werden. Im Hintergrund des Videos ist dabei der dschihadistische Naschid, der Gesang Guraba, die Fremde, zu hören.
Möge Allah subhanahu wa ta'ala die gefangenen Gelehrten befreien.
Auch aufgrund dieser Äußerungen kommt der Bayerische Verfassungsschutz zu dem Schluss, dass Jakupowitsch weiter Einfluss auf Kontaktpersonen in Deutschland haben könnte.
Und dass diese über Telekommunikation und die sozialen Medien gepflegt werden. Die Online-Aktivitäten des Jakupowitsch legen nahe, dass Jakupowitsch nach wie vor dschihadistische Ansichten vertritt.
Ich hätte Jakupowitsch gerne selbst befragt, ein Interview lehnte er aber ab mit der Begründung, er kenne im deutschsprachigen Raum keinen einzigen Beitrag, der objektiv über den Islam berichte. Es bleibt also die Frage, wie gefährlich sind Islamisten, die aus der Haft entlassen werden? Auch im Fall Sadik ist diese Frage nicht leicht zu beantworten. Im Gespräch mit mir macht er deutlich, dass er sein radikales Leben hinter sich lassen will. Seine 3 Kinder sind für ihn ein wichtiger Grund.
Und in den 4 Jahren habe ich nur meine Tochter einmal umarmen dürfen. Also ich muss jetzt nicht, ich werde jetzt wieder sentimental, weil das trifft mich aus dem Herz.
Bürokaufmann Sadik will sich eine Arbeit suchen und er kann bei seinem Bruder unterkommen. Experten für Ausstiegsarbeit sagen, Familie, Freunde und Job, das sind wichtige Faktoren für einen gelungenen Ausstieg.
Josef Römel über haftentlassene Islamisten und Aussteiger. Das war das DLF-Magazin. Die Themen hat Ihnen heute meine Kollegin Heidrun Wimmersberg zusammengestellt. Und diese Themen können Sie nochmal nachhören in unserer DLF-Audiothek-App. Und das jederzeit. Am Mikrofon bis jetzt, Irene Goyer. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.